Ja, ich freue mich, dass ich zu euch reden darf. Aber ich möchte euch auch eine Wahrheit sagen. Ich möchte euch heute keine Hoffnung machen. Aber ich möchte dich einladen, dich auf einen Weg zu begeben, wo du selbst Hoffnung findest. Und dazu möchte ich auch Jesus einladen. Herr Jesus, wir möchten dich einladen, dass du jetzt mit uns gehst. Dass du unser Herz öffnest, dass wir das, was du zu sagen hast, verstehen. Du weißt, welche Fragen wir haben. Du weißt, welche Unsicherheiten wir haben. Du weißt, welche Gedanken uns gerade beschäftigen. Wir wollen dich bitten, dass du uns so begleitest, wie wir es brauchen. Amen. Wenn im Leben die Hoffnung zu lange auf sich warten lässt, dann wird das Herz krank. Wenn die Freude im Job zu lange wegbleibt, wenn finanzielle Aussichten nicht besser werden, wenn der Krankheitsweg einfach so lange geht, wenn die Erfüllung eines langen und tiefen Wunsches immer aussichtsloser wird, wenn man den eigenen Ansprüchen hinterherhinkt, wenn man enge Beziehungen hat, aber die im Streit versumpfen. Wenn man negative Entwicklungen der eigenen Kinder nicht stoppen kann. Wenn man, obwohl man doch bisher fromm war, nicht mehr beten kann. Aber auch wenn eigentlich alles passt im Leben und doch was fehlt. Davon wird das Herz krank. Man merkt es nicht immer, weil das Leben auch viel Gutes bietet. Aber gerade jetzt sind Zeiten, wo vieles Gute, was man sonst genießen kann, auch wegfällt. Man hat mehr Zeit mit sich selber. Zeit, sich über Lebensbereiche Gedanken zu machen und auch zu sehen, wo man eigentlich frustriert ist, wo man einfach nicht vorankommt. Vielleicht hat Corona auch dich mit dem Gedanken konfrontiert. Hoffnungslosigkeit kann man manchmal sehen. Und ich schaue euch jetzt nicht an, um hinter eure Kulissen zu sehen, um da was zu erhaschen. Aber wirklich hoffnungslose Menschen, die erkennt man. Die erkennt man an ihrem Gesicht, an ihren Augen, an ihrer Körperhaltung. Und ich bin froh, wenn du nicht ganz so hoffnungslos bist. Und ich wünsche es dir nicht. Aber ich glaube, einige von uns haben einfach Masken, hinter denen wir doch an manchen Stellen frustriert sind mit dem Leben. Und wenn nicht, dann ist es wunderbar, aber dann fehlt trotzdem wahrscheinlich eine Qualität von Hoffnung, von der ich heute noch reden möchte. Manchmal sind solche Zeiten, wo man diese Hoffnungslosigkeit spürt, nur Momente. Es ist nicht ständig jeden Tag so, aber es sind Momente, wo mich Gedanken oder Emotionen in einem Lebensbereich konfrontieren, wo ich keine Zuversicht habe. Ein Bereich, der nicht so ist, wie er eigentlich sein sollte, der irgendwie kaputt ist, der krank ist. Und würden wir in so einem Moment ein Selfie machen, dann würde man das wahrscheinlich darauf sehen, dass es mir gerade nicht gut geht. Aber solche Fotos macht man eigentlich nicht. Ich bin aber doch überzeugt, dass Gott solche Momente von dir kennt und sie sieht. Er weiß sogar besser über dich Bescheid als du selber. Das ist eine krasse Realität. Eine, die uns nicht Angst machen muss, sondern die uns erstmal staunen lassen darf. Und du würdest selber vielleicht gar nicht mit ihm rechnen in der Art und Weise, wie er dir begegnen möchte. Aber ich glaube, er hat dich heute im Blick und möchte zu dir reden. In der Bibel gibt es eine Begebenheit. Also nicht irgendwie eine nette Geschichte, sondern eine wirkliche Begebenheit. Das ist echt passiert. Vor circa 2000 Jahren. Wir wissen kein Datum, haben keinen Wetterbericht, haben nicht viele Details, auch kaum Namen. Aber es geschah in beziehungsweise unmittelbar vor der Stadt Jerusalem, an einem Feiertag. Und Jesus kam extra wegen diesem Feiertag dorthin, in die Nähe des Tores, wo Jesus die Stadt betreten wollte, da gab es eine Teichanlage. Und diese Teichanlage, die hatte wahrscheinlich so angeordnete Säulenhallen. Und ich weiß nicht, ob diese Anlage an sich idyllisch gewesen wäre, aber dieses Bild vermittelte sie definitiv nicht. Die Hallen waren gefüllt mit Scharen von Menschen. Liegend, sitzend, stehend. Und es waren kranke Menschen. Körperlich, aber wahrscheinlich auch seelisch. Es waren Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Was man an diesem Ort wohl mit seinen Sinnen wahrnehmen konnte. Gerüche, Gejammer und ja, Gesichter, schmerzvolle Gesichter. Und wer es von diesen Leuten dorthin geschafft hatte, der schien auch nicht mehr so schnell davon wegzuwollen. Es ging einfach nicht. Aber das wollte auch keiner, weil der Grund, warum sie dort waren, war, dass es ein besonderer Ort war. Ein ganz besonderer Ort. Denn immer wieder, ohne irgendeine Ankündigung, wurde das Wasser auf eine mysteriöse Weise in Bewegung versetzt. Und jedes Mal, wenn das eintraf, wurde die erste Person, die dann im Wasser war, geheilt. Also echt eine krasse Sache. Damals, zu Zeiten ohne hochentwickelte Krankenhäuser, ein Grashalm, an dem sich Leute klammern wollten. Zu viele Leute klammern wollten. Ihr könnt diese Begebenheit übrigens gerne daheim nachlesen, im Evangelium nach Johannes im Kapitel 5. Jedenfalls war es ein besonderer Ort, der irgendwie Hoffnung machen könnte. Und doch war es eine Hoffnung, von der die wenigsten wirklich profitieren würden. Man könnte sagen, es war eigentlich ein heiliger Ort, ein Ort der Heilung. Gleicherweise, wie es die Kirche eigentlich ist und sein soll, die katholische Kirche, unsere Freikirche hier, heilige Orte, Orte, die eigentlich, wo eigentlich Heilung passieren sollen, äußerlich und innerlich. Aber in diesem Ort damals war es ähnlich. Wenige haben wirklich Heilung erfahren. Aber Jesus kam vorbei und das tut er auch heute noch. Den Teich selbst, den wollte er wahrscheinlich nicht sehen, nehme ich mal an. Man konnte wahrscheinlich auch nicht viel sehen, weil die Mengen haben sich da drum rumgeschart, wahrscheinlich in abwechselnd, weil man konnte nicht mehrere Tage am Stück dort stehen, bereit, um hineinzustürmen jedenfalls. Und er wollte das nicht anschauen. Aber irgendeine Absicht musste er gehabt haben, um vorbeizukommen. Und tatsächlich, wir wissen nicht, ob es der eigentliche Grund war, jedenfalls passierte es. Jesus sah einen Mann an. Sein Blick fiel auf einen Mann. Und allein bei diesem Anblick des Mannes wusste er, der war echt schon lange krank. Jesus, klar, er ist Gott, er hätte es auch anders wissen können. Aber wir können nachlesen, er wusste es dadurch, dass er den Mann angeschaut hat. Ich glaube, der Mann war einfach so hoffnungslos, dass man das sehen konnte. Und ja, er war 38 Jahre lang krank bereits. In all den unangenehmen Geräuschen von diesem Ort, den intensiven Gerüchen von Schweiß und Urin wahrscheinlich, wenn die Leute immer dort bleiben, in all den Gesichtern sah Jesus diesen einen Mann. Und wahrscheinlich ist er über Menschen hinübergestiegen und kam auf diesen Mann zu, blieb stehen und hat sich wahrscheinlich zu ihm heruntergebeugt, der dort auf seiner Matte saß. Und hat gefragt, willst du geheilt werden? Der Mann schaute wahrscheinlich jetzt erst auf, als er gemerkt hat, dass er angesprochen wurde. Und er antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser bewegt worden ist. Und wenn ich es selbst versuche, kommt immer schon ein anderer vor mir hinein. Dieser Mann hatte eine theoretische Hoffnung in Aussicht, geheilt zu werden. Aber seine Realität sah anders aus. Er war ganz nah dran an der Möglichkeit, gesund zu werden. Doch es war für ihn unerreichbar. Unerreichbar, vielleicht kennst du das auch. Aber er hat gesagt, ja, eigentlich will ich schon gesund werden. Aber er hat auch seine Gründe, nicht mehr wirklich zu hoffen. Er hat niemanden, der ihm hilft, und er allein schafft es nicht. Er ist zu langsam. Aber Jesus zeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und ging los. Wow, eine krasse Geschichte, eine echte Geschichte. Von einem echten Gott, der auch heute noch unterwegs ist und der auch dir immer wieder neu begegnen möchte. Das Erlebnis, das geht noch weiter, aber heute mal so weit. Ich möchte jetzt darüber reden, was das für uns bedeuten kann. Ich weiß nicht, wofür du Hoffnung brauchst. Ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, wie real du mit Gott rechnest für dein eigenes Leben. Aber er sieht dich. Das weiß ich. Und er weiß, dass auch du nicht alleine klarkommst mit dem Leben. Spätestens, wenn es ums Sterben geht. Und deswegen kam er vor 2000 Jahren, um mehr als ein Grashalm der Hoffnung aufzustellen, an dem man sich anklammern kann. Er kam, ist gestorben am Kreuz, ist auferstanden vom Tod, damit wir biblische Hoffnung haben können. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Aber auch jetzt schon Spuren im Leben hinterlässt. Lebensspuren, die lebendig machen. Jesus hat eine Qualität an Hoffnung zu geben, die Leben verändert. Und hier im Saal gibt es einige Leute, die das bezeugen können. Wir werden auch noch ein Zeugnis hören, wo das einfach rüberkommt, dass Jesus auch heute noch Hoffnung gibt. Aber wie schaut diese Hoffnung aus? Biblische Hoffnung ist anders, als wie wir vielleicht in der Umgangssprache von Hoffnung reden. Nicht ein Hoffen, dass vielleicht etwas eintrifft. Nein, biblische Hoffnung ist zuerst mal eine feste Garantie. Biblische Hoffnung sehnt sich nicht nur nach etwas Gutem für die Zukunft, sondern erwartet, dass es so sein wird. Und das nicht aus einem Wunschdenken, sondern weil es ein realer, ehrlicher, mächtiger und persönlicher Gott verspricht. So heißt zum Beispiel in Titus 1,2: Es ist wegen der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott schon vor dem Anfang der Zeit versprochen hat, und er lügt nie. Also diese Hoffnung, die geht um ein ewiges Leben, wir reden gleich noch mehr drüber. Eine Hoffnung, die Gott schon versprochen hat, und er lügt nie. Da ist eine Garantie drauf. Was ist der Inhalt dieser Hoffnung? Was wird da geboten? Biblische Hoffnung bedeutet Leben. Es ist ein Hoffen auf ein Leben, wo alles perfekt sein wird. Weil wir den Zustand von nicht perfekt sein gut kennen. Es ist etwas, auf das wir hoffen dürfen. Die tiefsten Wünsche werden erst im Himmel vollständig gestillt werden. Diesen Zustand werden wir hier nie ganz erreichen. Und dort im Himmel wird er allein durch Gott gestellt. In 1. Petrus 5, Vers 10 heißt es, der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Um das geht es. Das ist der Inhalt, für immer bei Gott, bei Jesus, in seiner Herrlichkeit. Und es ist eine Herrlichkeit, die wunderbar ist, wo wir profitieren dürfen, wo wir gestärkt werden, gekräftigt werden, auf festen Grund gestellt werden, aufgebaut werden. So geht der Vers hier weiter. Man könnte sagen, ja, toll, das habe ich schon oft gehört, nette Vertröstung. Aber nein, es ist nicht mal eine Vertröstung, weil dieser Trost gilt nämlich nicht allen. Es gibt eine Voraussetzung. Voraussetzung ist nicht, irgendwelche Regeln einzuhalten, ist nicht, in die Kirche zu gehen, damit das irgendwie gilt, sondern die Voraussetzung ist, geheilt zu werden, bevor man dorthin kommt. Und zwar geheilt zu werden an der Seele. Ob wir es wissen oder nicht, aber die Bibel zeigt uns und erklärt uns, dass jeder Mensch eine Seele hat, die nicht gesund ist. Die eigentlich dazu geschaffen wurde, in Beziehung mit Gott zu leben, die dazu geschaffen wurde, stark zu sein, gesund zu sein. Aber diese Verbindung, diese Seele, die ist krank und die ist sogar tot. Das sagt die Bibel. Und wir können sie nicht von unserer Seite her lebendig machen. Das ist die Realität unseres Lebens. Gott muss neues Leben schenken. Ähnlich wie der Mann, der in dem Sinne tot war, nicht laufen zu können, musste Jesus seinen Beinen neues Leben geben, dass er das wieder konnte. Und so ähnlich muss Gott unsere tote Seele lebendig machen, dass wir überhaupt ewiges Leben bei ihm haben können. Und das macht er auch heute. Die Bibel benennt es sogar mit genau so einem Wort Wiedergeburt. In 1. Petrus 1,3 geht es genau darum. Da steht: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt: In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren. Barmherzigkeit. So heißt eigentlich dieser Ort, wo dieser Mann geheilt wurde. Der heißt übersetzt Haus der Barmherzigkeit. Die konnte er dort nicht finden. Die können wir in der Kirche im Frommsein nicht finden. Aber wir können sie durch Jesus finden. Ein geheilt werden, ein wiedergeboren werden der Seele. Und durch diese Wiedergeburt, die bestätigt wird, die gewiss ist durch Jesu Tod und Auferstehen, haben wir diese lebendige Hoffnung. Können wir sie geschenkt bekommen? Durch Wiedergeburt und Jesu Tod wird biblische Hoffnung eine unerschütterliche Realität fürs Leben. Woher weiß ich, in welchem Zustand meine Seele ist? Wenn mich jemand fragen würde: Ey, woher weißt du, dass du geboren bist? Dann würde ich erstmal nicht sagen, oh, lass mich meine Geburtsurkunde raussuchen, da steht's, sondern ich würde sagen: Ey, ich sehe, ich höre, ich habe Hunger, ich muss auch mal aufs Klo, ich atme, ich bin lebendig, ich glaube, ich wurde geboren. Und wenn jemand fragen würde, ob meine Seele wiedergeboren ist, dann kann ich eigentlich ähnlich antworten. Ich sehe, wie wahr und wie schön Gottes Angebot für mich ist. Ich höre seine Stimme, wenn ich sein Wort lese. Dann spricht mich das ganz persönlich an. Ich habe Hunger. Ich empfinde eine Sehnsucht, mehr von Gott zu haben, Zeit mit ihm zu verbringen. Ich weiß auch, wo ich meinen Mist abladen kann. Ich kann mit meinen Problemen, meinen Fehlern zu ihm kommen. Und ich darf befreit aufatmen, weil ich weiß, dass mir Fehler und Scham vergeben sind und ich geheilt bin. Und ja, ich habe eine Hoffnung, die in mir wirklich lebendig ist, die nicht irgendwie schwach ist, sondern die stark ist, die echt ist. Und ich rechne fest mit Gottes Versprechen für das Leben nach dem Tod, aber auch für die Versprechen, die er davor schon gibt. Und ich sehe, wie sie real werden. Deswegen ja, meine Seele ist lebendig. Und Jesus fragt dich: Ist deine Seele lebendig? Willst du an deiner Seele gesund werden? Und die Antwort, die Gott von uns hören möchte, die er sich wünscht, aber nie erzwingt, ist: Ja, ich wünsche mir das. Ich kann es nicht selber. Ich kann es nicht selber. Ich gestehe es mir ein. Ja, ich habe es nötig. Ich habe dich, Gott, nötig. Das nennt die Bibel ganz grob zusammengefasst zu glauben. Ein bisschen anders, als wir es vielleicht selber definieren würden. Ich würde gerne dich und wir einander würden uns gerne begleiten, Schritt für Schritt, was Glauben wirklich heißt, aber das wäre jetzt zu hastig, das noch weiter auszubreiten. Aber ich möchte was sagen. Viele von uns hier haben diese Wahrheit erlebt, haben diese Hoffnung erlebt und leben tagtäglich mit dem. Frag danach. Weil diese Hoffnung, die wirkt sich jetzt schon aus. Wir können darüber bezeugen. Weil in Römer 5,2 heißt: Und die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen, also die Herrlichkeit, die kommt noch, aber die erfüllt uns jetzt schon mit Freude und Stolz. Und das kann ich bezeugen. Ich habe eine Hoffnung, die mich mit Freude und Stolz füllt. Wir sind hier Menschen, die auch immer noch mit schweren Zeiten konfrontiert werden. Keine Frage. Und die Hoffnung, die wir haben, sagt nicht zu jeder Situation: Yeah, geil. Aber sie sagt: Mit Gott werde ich hier durchkommen. Und das Ende wird gut. Das weiß ich. Und deswegen freue ich mich schon drauf. Ich möchte es wie folgt zusammenfassen. Biblische Hoffnung ist eine im Herzen gefühlte, freudige Gewissheit, dass meine Kurzzeitzukunft durch einen Gott beeinflusst wird, der sich um mich kümmert. Und dass meine Langzeitzukunft über den Tod hinaus genial sein wird. Über meine Vorstellung hinaus wird es eine Zeit sein, wo mein Glück übersprudelt. Wo ich dieses Glück erlebe, weil ich in der Gegenwart Gottes lebe. Und diese Hoffnung, die kann ich dir nicht geben. Aber ich möchte dich ermutigen, dich auf den Weg zu machen, sie bei Jesus zu finden.